Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentorin for Witchy Women. Und ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, heute gibt es Teil 2 von der slawischen Volksmagie mit meinem Gast Viktor. Und ich werde diesmal auch gar nicht viel im Vorwort sagen, deswegen wir stürzen uns direkt wieder da rein, wo ich beim letzten Mal den Cut gesetzt habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Was ich sehr cool finde, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber ich habe zum Beispiel Traumdeuten anders kennengelernt, wie hier viele das praktizieren. Ich kenne Traumdeutung zum Beispiel, es gibt so ein paar Dinge, die haben ihre feste Bedeutung und dann guckst du, wie es heißt. Zum Beispiel, wenn dir die Zähne ausfallen, bedeutet das immer, es stirbt jemand.
Aus der Familie, je nachdem, nach Zeit. Das kenne ich von meinem ersten Freund. Da kam die Familie auch aus Russland. Und da hatte ich nämlich gesagt, oh, ich habe danach geträumt, mir würde ein Zahn wackeln. So, wo? Oben oder unten? Aus deiner Familie. Da steht so, nee. Es ist keiner gestorben zu dem Zeitpunkt.
Er ist ja nicht ausgefallen, er hat ja nur gewackelt.
Er hat nur gewackelt, ja.
Das heißt, bedeutet wiederum Krankheit.
Das ist meine Familie gebeutelt wie sonst was. Deswegen
bin ich
irgendwie auch auf den Weg selbst von der Heilerin dann mit reingekommen. Weil ich im Endeffekt dann auch hing so, okay, ich habe keinen Bock mehr zu allen Leuten zu rennen. Ich will es mir selber beibringen, damit ich
heilen kann. Klar. Nee, weil bei uns ist es zum Beispiel so, wenn du jetzt von Spinnen träumst. Spinnen haben jetzt, je nachdem, aus welchem Land du die Bedeutung nimmst, eine ganz andere Bedeutung, was Traumdeutung angeht. Die erste Frage, die jetzt zum Beispiel ich stellen würde, ist, wie stehst du zu Spinnen? Weil wenn ich panische Angst habe von Spinnen und träume von Spinnen, dann sind das natürlich irgendwelche Ängste. Und wenn ich nur die Spinnenweben zum Beispiel sehe, dann habe ich Angst, mich zu verfangen in diesen Ängsten, ohne zu wissen, welche Angst das genau ist, wenn ich die Spinne nicht sehe. Wenn ich jetzt aber denke, hey, die Spinne ist eigentlich so ein unfassbar geiles Tier, das ist das Coolste, was es gibt, dann hat das nichts mit Angst zu tun, sondern dann bedeutet das, je nachdem, in welchem Kontext ich das sehe. Wenn die Spinne zum Beispiel, keine Ahnung, ihre Beine ausstreckt, dann bedeutet das, ich sollte entweder anfangen, nicht nur fokussiert zu arbeiten, sondern meine Arme im Prinzip in alle Richtungen strecken und ich bin fähig dazu, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Und das ist nämlich das Coole, finde ich, bei unserer Traum, also so wie ich es gelernt habe, das Traumdeuten, dass du die Person, die das träumt, immer mit einbeziehst und da anhand dessen den Traum weben kannst. Weil viele haben mir schon Träume geschickt und haben gesagt, du, ich habe das und das geträumt, was könnte das bedeuten? Dann, je nachdem, wie ich der Person gegenüberstehe, sage ich, ja, jetzt. Also dies heißt das, das heißt das, wie zum Beispiel Zähne. Wenn Zähne wackeln, heißt es Krankheit. Wenn Zähne ausfallen, heißt es Tod. Wenn Zähne ausfallen und du spürst den Schmerz, ist das jemand, der dir nahe steht. Wenn du von, jetzt kommt, meine Mama freut sich immer, wenn sie davon träumt, wenn du von Scheiße träumst, das bedeutet Geld.
Aus Scheiße Gold machen.
Ganz genau. Und je, wenn du den Geruch wahrnimmst, ist es, je mehr schlimmer es stinkt, desto mehr Geld wird es. Also, dann versuche ich es immer so zu erklären. Wenn es jetzt aber jemand ist, der mir echt nahe steht und mit dem ich auch wirklich interagiere und der fragt, du, das und das habe ich geträumt, was könnte das heißen? Da fange ich dann immer an. Ja, das und das könnte das sein. Kannst du das nachvollziehen? Gibt es gerade eine Person, die das betreffen könnte und solche Sachen?
So gehe ich auch dran. Ich hab früher ganz viele Bücher mit Traumdeutung gehabt und dann mit einem Symbol und hing im Endeffekt so. Das ist kompletter Schwachsinn. Ich habe jetzt von einer Fledermaus geträumt und das, was hier bei Fledermaus steht, das hat gar keine Relevanz zu meinem Leben oder sonst irgendwas. Und ich gucke dann auch eher so, okay, was verbindest du denn damit?
Und genau das ist eben das, was viele eben nicht machen. Ja. Viele nehmen dann das Buch und sagen, ja gut, Fledermaus bedeutet, keine Ahnung, loslassen. Also du musst was loslassen.
Was ich ganz spannend fand, wir hatten das jetzt in einem meiner Hexen-Chats, da fragt dann einer gefragt, hier, was bedeutet denn das rote Buch im Traum? Ich so, das rote Buch. Mir kam direkt so, google doch einfach mal das rote Buch, weil es hörte sich wie ein Titel an. Es gibt zwei Bücher, die so heißen. Einmal, dass ich mir dann direkt, das ist sehr, also beides Fachbücher, das eine von Carl Gustav Jung über Psychologie und das andere über Onkologie. Und ich habe dann also, entweder ist es das über Psychologie und er soll sich vielleicht damit beschäftigen, weil es war, er hat für einen Freund gefragt, so, aber sag ihm doch mal, er soll sich vielleicht mal vorsichtshalber beim Arzt durchchecken lassen. Weil das war sowas, wo ich dachte, okay, das ist schon ziemlich strange, wenn er wirklich den Titel Das rote Buch und es ist ein rotes Buch und es gibt nur zwei Bücher dazu und eins ist über Krebs, das wäre so, vielleicht will dein Unterbewusstsein dir ja wirklich sagen, kümmere dich mal um dich.
Das kann natürlich sein. Und das, genau so handhabe ich das auch. Und das finde ich tatsächlich auch ziemlich, das mag ich. Das ist eins so meiner Dinge, die ich wirklich gerne auch mache. Unabhängig natürlich von meinen Ritualen. Meine Rituale baue ich auch immer so auf, dass sie zum einen, dass ich sie natürlich mit mir identifizieren kann. Versuche hier auch Dinge einzubauen, die hier gegeben sind. Also wenn ich keine Zeder hier habe, dann gibt es halt keine Zeder für dieses Ritual. Das finde ich so schön dran. Es wurde nicht so explizit darauf hingedeutet. Manche Sachen sind so, aber das sind dann auch so harmlose Dinge, wo ich denke, stimmt, warum macht man das eigentlich? Weil dann nimmst du einen Spiegel und musst den halt umdrehen mit der Spiegelfläche nach unten. Dann denke ich ja, dann wozu brauchst du dann einen Spiegel?
Ja.
Das sind dann einfach, wenn man das dann im Kontext sieht, da geht es dann meistens um Dinge zurückzuschicken. Da kommt dann ein Spiegel oben drauf, der dann nach oben geht.
Ja.
Aber wenn ich sage, gut, ich habe jetzt aber keinen Spiegel, dann nehme ich halt eine spiegelnde Fläche. Das heißt, es muss kein Spiegel sein. Und so ist das auch in meinen Ritualen. Ich arbeite einfach Dinge an, die es hier im Schwabeländle hat, die es halt nicht, die ich nicht aus Russland importieren lassen muss. Mit was ich zum Beispiel auch arbeite, sind Kerzen. Die gibt es in jedem russischen Laden. Die sind geweiht. Und das mache ich nur so ganz am Rand tatsächlich mit Ikonen arbeiten. Hat aber auch nie, wieder nichts mit dem christlichen Glauben an sich zu tun, sondern die Kerzen sind geweiht für eine bestimmte Wirkung.
Das
Und
ist
das
im
sehen
Hudo
viele
ja,
nicht.
das ist im Hudo ja auch wieder, wo du für die einzelnen
Genau.
Heiligen dann
Ganz genau.
die
Und das
Kerzen.
ist warte. Mein Vorurteil, nein, wie heißt das? Mit was kann ich aufräumen? Das
Doch, Vorurteil, ja.
Vorurteil, das ist
Vorurteil.
mein Vorurteil. Wenn etwas christlich ist, ist es nicht immer christlich.
Nee, der christliche Glaube ist zum Großteil ein Plagiat, also
Ganz genau.
einfach geklaut von allen möglichen anderen Religionen und
Und das ist bei uns ganz häufig so. Das heißt zum Beispiel, also gerade bei den Russen, ich bin römisch-katholisch getauft worden, weil das halt in dem Dorf, wo ich war, so war. Und die hauptsächlichen Slawen in den Russen, also im Ostgebiet, sind orthodox. Und die orthodoxe Kirche zum Beispiel, die hat sogar Hexen, die da arbeiten bei der Kirche.
Das habe ich sogar schon mal gehört, dass da auch insgesamt mehr, eigentlich weniger vom christlichen Glauben da ist und viel, viel mehr vom
Ja,
alten Volksglauben mit drin.
ganz genau. Und deswegen sind dann, also die Kerzen, die ich benutze, die sind, es gibt eine Ikone zum Beispiel, die heißt auf Russisch heißt es Semistrelna Madonna, auf Deutsch würde das heißen. Die gibt es auch auf Deutsch. Ich glaube, Madonna der sieben Schmerzen. Das ist eine Ikone, die spricht mir auch wirklich an. Also ich mag die. Das ist eine Mariendarstellung. Und sie hat sieben Schwerter im Herz. Und das sind die Leiden Marias, die da dargestellt werden.
Hat die zufällig dieses Herz, dass man das teilweise auch vorne noch wie ein, also hier in Herzform sieht und da drin, dann kenne ich die. Dann habe ich die schon
Genau.
gesehen, ja.
Guck mal ganz kurz, ob ich hier auf dem Tisch eine habe, dann kann ich sie dir nämlich direkt zeigen.
Ich sehe sie dann zumindest, die ganzen Hörer nicht.
Ja, aber du siehst sie dann. Aber ich habe sie eh nicht, also siehst du sie auch nicht.
Ja, dann muss ich sie googeln. Aber ich habe im Kopf, wie sie aussieht, ja.
Und da geht es um die sieben Leiden Marias, die halt auch in der Bibel erwähnt werden. Aber wenn ich damit arbeite, geht es nicht darum. Es geht nicht um die Leiden, die Maria durchgemacht hat oder sonst was. Es geht wirklich um die Überwindung von Schmerzen. Also nicht von körperlich, sondern von seelischen Schmerzen. Es geht um, die benutze ich für Heilzauber, die benutze ich für, wenn es einem nicht gut geht. Das sind die Kerzen, die man dann super dafür einsetzen kann, weil sie genau zu diesem Zweck geweiht wurden. Die wurden zwar, klar, im Namen Gottes und sonst was, aber die Intention, mit der sie gemacht wurde und geweiht wurde, ist genau die gleiche, wie wenn ich selber gemacht hätte.
Eben.
Wenn ich jemandem was Gutes will, dann gebe ich dem was Gutes. Dann ist es wurscht, ob das jetzt christlich, ob es muslimisch, ob es ägyptisch oder ob es veganisch. Es ist immer das, was ich der Person gebe und was ich dabei empfinde, wenn ich es gebe.
Deswegen, ich habe auch mittlerweile, wenn ich dann, ich hatte früher ein paar christliche Freunde oder halt Bekannte, und wenn es da dann auch mal ging für irgendwas, ja, ich bete für dich, dass das und das passiert. Und habe ich, wenn ich wusste, es war halt nicht übergriffig, so nach dem Motto, ich bete, dass Gott in dich fällt und sonst was, das war immer so, nee, bitte geh weg damit. Aber halt einfach so wirklich dieser Segen und dieses Beten, dass etwas Gutes passiert. Ich finde, das ist immer was, wo ich sage, ja, danke. Ich muss nicht an deinen Gott glauben, aber ich weiß einfach, in dem Moment, wo du für mich betest, machst du einfach, du wünschst mir das Beste und du gibst das, was in deinem Glauben möglich ist, um mir zu helfen.
Genau.
Und ich finde, das ist einfach wirklich eine wunderschöne Geste.
Und das ist das, was ich sagen will. Es kommt immer darauf an, wie es die Leute geben. Und dann ist es wurscht, ob es in welche Religion, sage ich mal, das reingepresst wird oder in welche Glaubensrichtung. Und so breit wie der slawische Glaube gefächert ist, so breit sollte man auch, sage ich mal, mit offenem, open, wie heißt open-minded?
Ja,
mit offenem Open.
Open-minded, genau. Open-minded wird jeder verstehen.
in die Welt gehen, weil wenn ich das so mache und die Sorben machen das so und in Mazedonien oder Bulgarien machen die das anders, es verbindet uns alle. Und wenn es jemand in Haiti mit Voodoo betreibt oder die Santeria oder die mit Orishas arbeitet, das sind alles Energien, mit denen ich arbeite. Und wenn ich positiv arbeite, arbeite ich positiv. Und dann ist das egal, von welcher Richtung das kommt. Und deswegen bin ich zum Beispiel keiner, der jetzt in irgendeiner Form, so wie ich akzeptiert werden will, wie ich mein Leben lebe, möchte ich das auch von jedem anderen haben. Und ich verteufel echt niemand. Und deswegen finde ich zum Beispiel, ist es, wenn etwas christlich, sag ich mal, also mit Anführungszeichen, die keiner sieht außer dir, wenn jemand das christlich gestempelt hat, dann ist dahinter immer noch die Intention der Herstellung. Ich würde einen Kuchen essen, auch wenn den eine jüdisch-christliche Muslima macht, auch wenn ich nicht konform bin mit ihrem Glauben.
Eben, der Kuchen kann trotzdem schmecken.
Der Kuchen kann trotzdem schmecken. Und so sehe ich das ja auch eben mit meinen Kerzen oder mit den Ikonen, die, sag mal, pseudohaft für etwas stehen, weil die heilige Paraskeva zum Beispiel ist die Ikone, die gleichgesetzt wird mit Mokusch. Also sprich, das ist Perun ist der heilige Elias. Das heißt, die ganzen Ikonen, die wir zum Teil haben, die sind den alten Göttern immer noch geweiht, werden halt vor christlichem Vorhang, sage ich mal, weiterhin angebetet. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Der Ahnenkult, wie ich vorher kurz erwähnt habe, wir haben immer, wenn wir ein Fest haben, also gerade bei meiner Mama zum Beispiel, meine Oma ist 2014 gestorben, die hat immer noch ihren festen Platz am Tisch. Da steht immer noch ein Bild von ihr und sie kriegt bei jedem Fest ihren Wein und ihr Essen. Und das war schon immer so. Das hat rein theoretisch ist das eine Totenverehrung, die im Orthodoxen so nicht existiert, also die existiert auch, aber nicht in dieser Form. Mhm. Das heißt, da sind die Toten bei Gott. Mhm. Nichtsdestotrotz, für uns sind die da. Egal, ob wir jetzt orthodox oder christlich sind, weil so sind wir aufgewachsen, so wurde es schon seit Jahrhunderten weitergegeben.
Und auch da ist wieder die Verbindung, weil das kenne ich noch aus dem, war das, entweder Mädchenjungscher oder Konfirmandenunterricht, ich weiß es nicht mehr. Oder Kindergottesdienst, irgendwas davon. Und da bekam mir auch zu Weihnachten halt gesagt, ja, es wäre eine wunderschöne Tradition, wenn wir einen zusätzlichen Teller hinstellen für Jesus. Und ich habe damals, ich bin christlich erzogen worden, ich habe damals wirklich darauf bestanden, dass wir das machen. Mittlerweile habe ich das dann, wenn ich Samhain, also Halloween feiere, das ist dann bei mir das Ahnenfest, wo ich dann rau draußen Milch und selbstgemachte Kekse hinstelle. In den letzten Jahren ist es dann halt keine Kuhmilch mehr, sondern Hafermilch. Und ich meine Ahnen, ich glaube, die sind ein bisschen sauer auf mich, dass ich keine Kuhmilch mehr trinke. Weil seitdem habe ich so das Gefühl, die wird nicht mehr ganz so gut angenommen. So nach dem Motto, boah, Kind, was ist denn das hier für ein neumodischer Kram?
Ja, tatsächlich könnte ich mir das gut vorstellen. Ich lebe vegetarisch, noch nicht vegan, aber vegetarisch zumindest. Aber ich gehöre tatsächlich dazu, wenn du für manche Dinge ein Tier opfern, also ein Tieropfer verlangt wird, dann wird ein Tieropfer verlangt. Mhm. Das ist auch mit Blut, wenn du je nach Intention, also wenn du das jetzt rein weil manche Dinge sind wirklich rein ästhetisch farblich in Ritualen, dann kannst du auch rote Betesaft nehmen. Aber wenn das ein Blutzauber wird, dann kannst du keinen rote Betesaft nehmen. Dann musst du Blut nehmen. Ja. Und da hört bei mir im Moment noch tatsächlich auch der Veganismus auf. Aber es gibt unfassbar selten Rituale, wo das so gebraucht wird. Was zum Beispiel ein Ritual, das ist noch etwas, was ich dir noch erzählen kann, weil das ist so typische russische, also slawische Magie. Du lädst einen Kranken zu dir ein, weil er möchte gesund werden. Du nimmst einen Tee und mischst den natürlich in seinem Beisein auf die Krankheit, die er hat. Sei es drum, hat er was mit den Atemwegen, dann nimmst du natürlich Salbei, Thymian, also Kräuter mischen für das Verhältnis. Dann nimmst du den Tee, gibst ihm den zu trinken, fängst die Kräuter wieder auf, legst sie auf den Ofen, damit sie trocknen. Mhm. Dann nimmst du eine Kerze und tust die, ich würde es mir jetzt leicht machen. Früher hat man es ein bisschen anders gemacht. Früher hat man das Wachs geschmolzen, hat die Kräuter mit dem Wachs vermischt, mhm, hat das so lange geschlagen, bis es cremig war, nicht mehr flüssig, und hat das dann als wieder zu einer Kerze gegossen. Heutzutage würde ich eine Wachsplatte nehmen, so wie es gerade alle, das ist auch, glaube ich, ein so Trend, der vor ein paar Jahren rauskam. Du nimmst eine Wachsplatte, streust deine Kräuter drauf, legst den Docht rein, rollst sie ein, hast eine Kerze.
Kenne ich tatsächlich nicht. Aber ich,
kennst du es nicht?
Nee, also kenne ich nicht. Aber ich gieße meine Kerzen halt auch selber alle. Und also dementsprechend dann, für alles. Also ich würde sie die Kräuter dann reinnehmen und würde dann wirklich in dem Sinne traditionell, naja,
aber
traditionell,
ich find's
cool, mit Sojawachs.
Naja, gut, das
mit Sojawachs
spielt
oder Paraffin,
Rolle.
Das ist dann nicht ganz so traditionell. Da wurde früher mit Sicherheit Bienenwachs genommen.
Da wurde bestimmt auch Fett mit reingebaut, also ja. Demnach. Ich glaube, bei Wachs gibt es tatsächlich kaum, ich weiß nicht, ob das tatsächlich Bienenwachs in irgendeiner Form sein muss. Das ist nämlich auch örtliche Gegebenheit, wenn es keine Bienen hat, dann nimmt man anderes Wachs. Und dann nimmst du ein Knochen. Mhm. Und zwar mache ich es super einfach, wenn mein Freund, meine Mama, irgendjemand was mit Beinscheibe kocht. Mhm. Hast du den perfekten Knochen. Und man nimmt auch Beinknochen. Also das liegt tatsächlich daran, dass die Krankheit dann wegspringt. Ah. Man nimmt so einen Knochen und der hat ja dieses praktische Loch, wo die Kerze perfekt reinpasst, und steckt die dann da rein, schreibt auf den Knochen den Namen von dieser Person und lässt das Wachs komplett abbrennen und vergräbt das dann. Und damit nimmt man praktisch die Krankheit gebündelt und tut sie mit diesem Knochen in die Erde geben. Das heißt, die Erde nimmt sie auf und der Knochen sorgt dafür, dass sie weit wegrennt. Das ist ein ganz alter Zauber zum Beispiel. Und früher war das ja gang und gäbe, dass man eben Knochen hatte, weil die Tiere waren immer dabei. Also, und sie sind gestorben, sie wurden gegessen und man hat das Zeug einfach alles verwertet, sogar die Knochen.
Ja, damals war man auch noch ganz anders darauf angewiesen als heutzutage, ja, wo wir einfach jederzeit sommers wie winters in den Supermarkt gehen.
Ganz genau.
Und uns im Prinzip sommers wie winters Erdbeeren kaufen können.
Ja.
Die schmecken im Winter zwar nichts, aber wir können jederzeit Erdbeeren kaufen.
Ja.
Früher war es halt, was du nicht an Tieren hattest, was du nicht eingekellert hast.
Das hattest du nicht.
Das hast du nicht, dann bist du verhungert.
Ja, und das ist eine der Sachen, die sehr, 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 sehr alt ist. Und es wird tatsächlich sehr viel vergraben in magischen Bereichen. Alles, was zum Beispiel Schutz und Gesundheit angeht, man gibt das der Erde zurück. Man kann das auch, also es gibt einige, die das als energetische Übertragung machen und dann in Tiere geben. Das kann ich mit mir jetzt zum Beispiel nicht vereinbaren. Nehmen wir mal ein, zum Beispiel, ja, was hat man so früher gehabt? Hühner. Man nimmt einen Huhn, wenn jetzt dementsprechend die Person krank ist. Da kommen wir wieder leicht in die Hudu-Schiene, da wird es nämlich auch so ähnlich gemacht. Dann arbeitet man energetisch und zieht die Krankheit aus dem Körper und zieht die in das Huhn. Und zum Ende dieses Rituals wird dem Huhn der Kopf abgehackt und das Blut wird dann dementsprechend vergossen und das Tier wird meistens in den Wald geworfen, damit es gefressen werden kann. Und es gibt, was zum Beispiel toll ist, da wo ich herkomme, da kamen die Leute ja wirklich aus allen möglichen Ländern und Bereichen. Sibirischer Schamanismus ist da auch nicht weit gewesen. Und es gibt ein Ritual, wo man eine Krankheit mit einer Schafslunge rausschlägt. Das heißt, man schlägt die Person mit der Lunge gegen Bronchitis. Das heißt, es wurde früher wirklich alles, was das Tier hergab, was man zum einen vielleicht nicht verarbeiten konnte, zum anderen, weil es vielleicht, keine Ahnung, beschädigt war oder sonst was, hat man einfach anders bearbeitet. Ich könnte mir jetzt Besseres vorstellen, wie mit einer Schafslunge verdroschen zu werden.
Ich mir auch.
Aber das kommt tatsächlich, das, im sibirischen Schamanismus gehört das dazu. Und solche Sachen werden also heutzutage kaum noch irgendwo gemacht. Also du wirst nirgends mit einer Lunge verdroschen.
Du würdest wahrscheinlich angezeigt dafür.
Ich wollte gerade sagen.
Also nicht nur wahrscheinlich wegen irgendwie Tierquälerei, Lebensmittelverschwendung oder sonst was, sondern eben auch wegen dem täglichen Angriff. Das wäre ein toller der Polizeibericht wäre toll.
Das wollte ich gerade sagen, stell dir mal vor.
Täglicher Angriff mit einer Schafslunge.
Man müsste 6 oder 7 Mal drüber gucken, wie, was? Aber das meine ich, das ist zum Beispiel eine Form von vom altem Brauchtum, das verschwindet, das gibt es nicht mehr. Das wird auch kaum noch irgendwo weitergegeben. Und es wird modernisiert und dann kommt anstatt einer Schafslunge vielleicht ein Sack voll Lungenkraut. So ist es eben mit deiner Milch, die dann jetzt gegen Sojamilch eingetauscht wurde.
Ja. Genau.
Was wir zum Beispiel auch noch haben und was so gängig ist, ich glaube, das machen ganz viele noch. Orakeln mit Hilfe von Essen. Weil Essen ist was ganz Besonderes und Essentielles. Und zum Beispiel gibt es bei uns ja Bilimeni. Das sind wie Tortellini oder halt so kleine Maultäschle.
Die hat meine Fast-Ex-Schwiegermama immer gemacht. Die waren lecker.
Genau. Die sind Klassiker hoch 10. Das ist so das russische Essen. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eins mit Chili zu würzen. Derjenige, der das dann bekommt, auf den wartet eine leidenschaftliche Zeit. Das wird im Ding gemacht. Ich glaube, das habe ich sogar, wenn ich mich nicht irre, in einem meiner Posts zum Thema
Ich hatte da was gelesen, genau.
Weil da habe ich die einzelnen Dinge aufgelistet.
Ich kann mir deine Posts gerade nicht angucken, weil da immer so leckeres Essen drauf ist, weißt du? Und ich denke jedes Mal so, oh mein Gott, ich will jetzt backen.
Ich kann dir sagen, warum. Wir sind nämlich gerade in einem der wichtigsten altslawischen Feste. Also es geht eine Woche, da sind wir mittendrin. Und zwar die Maslenitsa. Das ist also zeittechnisch normalerweise erst im März. Das wird auf die Frühjahr. Frühjahrstag. Im März. Auf die Frühjahrstag und Nacht gleich. Genau, wird es gelegt. Und zwar ursprünglich, also ganz bevor die Christianisierung da kam, war das ein Fest des Frühjahrs, also wo man das Frühjahr begrüßt hat. Die Schafe und die Kühe haben wieder angefangen, jetzt schwanger zu werden, Milch zu geben, weil es Frühjahr kommt. Das heißt, man hatte viel Milch. Und was macht man mit Milch? Milch und Butter. Und die orthodoxe Kirche hat es dann irgendwann aufgegriffen, als sie dann eben mit der Kirchenrevolution. Dann wurde es verstaatlicht, dann wurde es wieder verkirchlicht, dann gab es eine Trennung zwischen Kirche und Staat und jetzt gibt es zwei Feste. Und zwar ist es jetzt tatsächlich witzig so, dass jetzt das staatliche Art, dieses Fest zu feiern, viel heidnischer ist, wie es vor der Christianisierung war. Da ist jeder Tag, also das, ich erkläre dir kurz, was es damit überhaupt auf sich hat. Es ist ein Ehrentag des Gottes Welisch, von dem habe ich dir noch gar nichts erzählt. Das ist zum Beispiel auch mein Anhänger.
Ah ja.
Also falls jemand den Anhänger sehen will, irgendwo in meinen Posts habe ich dieses Symbol mindestens einmal und morgen kommt wahrscheinlich ein neuer Post, weil morgen ist der Tag, sein Ehrentag von Welisch.
Sag mal kurz, welcher das ist, weil der Post, der kommt, es passt ja in dem Sinne, weil ich...
Ach so, ja.
Ja, also er kommt ja nächstes Jahr Februar, kommt dieser Podcast hier raus. Sag mal kurz das Datum, damit die Leute dann wissen können, fürs nächste Jahr dann vielleicht, wo sie...
Also im, normalerweise ist, es gibt zwei, weil das Problem ist mit dem julianischen und dem gregorianischen Kalender, systemisch alles ein bisschen verworren, aber der 24. Februar ist der Tag, der Ehrentag von Welisch. Und das ist der Gott der Unterwelt. Der Gott, der hat tatsächlich eine ganz andere, also Unterwelt nicht im Sinne von die Hölle, sondern die Welt der Toten. Er ist derjenige, eben wie Baba Yaga, der die Toten begleitet auf dem letzten Weg. Er ist Gott der Fruchtbarkeit und Gott der Vegetation und Gott des Viehs. Und er ist einer der wenigen Götter, die ihre Ikonen, also ihre Darstellung, ihre Monumente, mit einem Ort hatten. Weil normalerweise hat man göttliche Tempel ja immer auf Hügel gesetzt und erhöht, weil sie drüber stehen. Außer er war der Gott der Bauern. Das heißt, er war der nächste Gott an Menschen dran. Man hat vor seiner Statue hat man Geschäfte abgewickelt. Man hat praktisch in seinem Namen geschworen, weil er findet nichts schlimmer wie Betrug. Und man, es heißt auch, dass die in seinem Namen schwören und betrügen, weil es geht ja meistens um Geschäfte, also Geld und so, die färbt er zur Kennzeichnung in der Farbe des Goldes. Damit haben sich die Leute einfach Hepatitis erklärt, ne? Gelbsucht.
Ja.
Das heißt, wenn jemand Hepatitis hatte, aha, hat man versucht, jemanden zu bescheißen. Jetzt hast du es. So in die Richtung. Und ich weiß gar nicht, wieso ich den Sprung gerade zurückgemacht habe.
Weil wir jetzt bei dem Fest, was es bei euch gibt, gerade sind.
Ja, stimmt.
Eine Woche lang.
Stimmt. Und das war eben mitunter das Fest, man hat ihm praktisch auch nochmal gehuldigt zum Thema, du, Vegetation, darf jetzt wieder anfangen zu sprießen. Und es gab die Verbrennung des Winters, so wie es bei uns ja auch mit der Fasnacht, mit Fasching, Karneval etc. hat man Morena oder Mara, je nachdem, wie man, wo man halt herkommt aus dem Slawischen, die Göttin des Winters verbrannt.
Das finde ich jetzt irgendwie, dass man eine Göttin verbrennt, finde ich gerade nicht so sympathisch.
Jetzt ist es aber so, man hat sie eher im Prinzip geschmolzen, weil sie ist die Göttin des Winters, die kam ja wieder. Man hat aber auch, sie ist eine kalte Göttin.
Mhm.
Und nicht nur wegen Winter, sondern sie reißt dich mit in den Tod. Das heißt, früher gab es zum Beispiel einen Brauch, man hat sie nicht immer verbrannt. Es gab auch einen Brauch, wo man ihre Kleidung, man hat eine Puppe gehabt, die mit Lappen, Stofflappen und so umgewickelt war. Man hat die Kleidung in den Fluss geworfen. Und das haben Männer gemacht. Und die mussten dann von dem Fluss wieder zurück hinter die Stadtmauern. Und der Letzte, der dahinter kommt, der hat einen Todesfall. Das heißt, du bist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um dein Leben gerannt.
Wow.
Es gab viele Bräuche, die sehr gewaltsam sind. Heute ist zum Beispiel ein Tag, wo Ringen ganz wichtig war. Heute wurde echt geschlägert im Prinzip bei diesem Fest. Natürlich fairer Kampf, also man war auf gleicher Höhe und so. Es war nichts anderes wie eine Wrestling-Show. Und in staatlicher Hand ist es jetzt so, dass der erste Tag ist die Begrüßung der Masselnitzer. Da wird eine Puppe hergestellt, die dann eben am letzten verbrannt wird. Und dann folgt der Tag der Spiele, ist der Dienstag. Wird dann zum einen sehr viele Leute eingeladen und man spielt mit denen. Zum anderen war dann so Sachen wie, man hat gerodelt, also Schlitten fahren. Und das Mädchen, das am weitesten mit dem Schlitten kommt, die hat den besten Flachs auf ihrem Feld gehabt, wo man denkt, das ist wichtig heutzutage.
Ja.
Solche Dinge.
Aber das
Oder
fällt mir auch gerade ein, weil aus dem Keltischen an Imbolc, also 1. 2. Februar, da wird ja auch, da wird eine Puppe der heiligen Brigid gebastelt, genäht, aus Stroh gemacht, unterschiedlich. Und die wird dann an Ostara, also am Äquinox, wird die dann verbrannt.
Da siehst du mal, gar nicht so unterschiedlich.
Ja.
Was mir an diesem Fest am meisten gefällt, und das ist der letzte Tag, das ist der Tag der Vergebung. Das ist ein Tag, der beginnt damit, dass du in die Banja gehst, also in die Sauna, und dich erstmal körperlich reinigst und dann reinigst du dich seelisch. Das heißt, für mich ist das tatsächlich, es ist nicht kein Jahresanfang, sage ich mal, so an sich, aber für mich beginnt jetzt im Prinzip nach diesem Fest das Jahr, weil du reinigst dich für das kommende Jahr. Das heißt, du entschuldigst dich bei Leuten, die keine Entschuldigung verdient haben. Du nimmst Entschuldigungen an, die auch nicht verdient, also du nimmst alles an, das meine ich, auch die nicht verdient waren, weil es bringt dir nichts, irgendjemandem gegenüber Groll zu hegen, ohne dass es irgendwas bringt. Das heißt, lieber sagst du dann, weißt du was, ich verzeih dir, auch ohne Widerrede, die Sache ist gegessen, fertig. Und das war, ich habe das letztes Jahr sehr intensiv gemacht, sagen wir mal so. Ich hatte eine Gruppe von Hexen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und dann haben wir uns nicht mehr verstanden. Zum Teil einfach, weil es Missverständnisse gab. Zum Teil, ich kann dir nicht mal sagen, warum. Jedenfalls habe ich mit diesen Personen dann auch nochmal versucht, Klarschiff zu machen. Ich habe denen geschrieben, ich habe gesagt, es tut mir leid, wenn ich euch in irgendeiner Form verletzt habe. Es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu verletzen. Und ich wurde verletzt in diesem Kontext, muss man dazu sagen. Aber ich habe auch Worte gesagt, die nicht böse gemeint waren, die aber böse verstanden werden konnten. Und das ist mir im Nachhinein dann auch einfach bewusst geworden. Und dafür habe ich mich nochmal entschuldigt. Und habe dann eben gesagt, ich habe klar Schiff gemacht, sagen wir es so. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie Groll, den man jemandem gegenüber hegt, der also Groll hat nie ein Ziel. Meistens ist das Einzige, was man damit macht, sich selbst kaputt.
Ja.
Das ist der letzte Tag der Masselnitzer, wo man genau das klärt.
Sehr schön. Verstehe ich, dass es dein liebster Tag ist. Und das ist,
und die,
ich habe es auch so, ich komme aus dem Täterhealing auch, und da ist auch halt Wut, Groll und Bedauern. Das sind die Emotionen, die uns energetisch schwer machen.
Ja.
Und gleichzeitig eben auch immer in der Vergangenheit halten. Und solange wir da noch diese Emotionen verspüren, ohne dass wir sie aufgelöst und geheilt haben, können wir einfach gar nicht wirklich in die Zukunft gehen.
Genau, ganz genau. Und die orthodoxe Kirche hat das ein bisschen anders mit aufgezogen und dadurch ist jetzt, sind bei mir jetzt noch bis Sonntag die ganze Zeit Essen in meinem Blut. Es wird die Tradition, die die orthodoxe Kirche und alle übernommen haben, es ist der Vorbeginn der Fastenzeit. Mhm. Weil jetzt, deswegen ist jetzt schon im Februar, weil ich zelebriere das noch in einer abgeschwächten Form nochmal im März für mich selber. Aber ich mache es, wenn es kalendarisch tatsächlich jetzt, also in Russland wird das jetzt zu der Woche gemacht. Es ist der Beginn der Fastenzeit. Also ab nächste Woche, Montag, beginnt die Fastenzeit, wo die Orthodoxen vegan leben. Weil jetzt in der Woche sind schon bereits tierische Produkte verboten. Nicht tierische Produkte, Fleisch. Fleisch und Fisch. Nee, Fisch weiß ich gar nicht, ob der dazu zählt. Aber Fleisch auf alle Fälle nicht. Man darf aber noch Butter und Milch. Also mhm. Milchprodukte, tierische Produkte darf man noch. Mhm. Und deswegen gibt es Pfannkuchen. Mhm. Und der Blin.
Damit alles jetzt aufgebraucht wird, was man noch daheim hat.
Und damit man ein paar Fettreserven hat für die kommenden Wochen, die dann nämlich vegan sind. Dann darf man auch keine tierischen Produkte mehr. Und das ist nichts Neues.
Heutzutage ist das ja auch kein Problem. Da holt man sich ein veganes Hühnchen, ne?
Ganz genau. Ich habe gesagt, ich probiere das. Also ich lebe teilvegan. Mhm. Ich trinke zum Beispiel auch lieber Hafermilch wie normale Milch. Aber Eier esse ich trotzdem. Weil ich weiß, wo die herkommen. Meine Schwester, mein Vater.
Wenn ich Hunger drauf habe, esse ich sie auch. Ich esse auch Honig.
Ja, den esse ich auch. Ich habe gestern ein Rezept mit Honig beschrieben. Ein rituelles Getränk, was den Met.
Ich wollte gerade sagen, Met.
Ja, aber das wurde der Spiten wurde vom Met verdrängt. Das war nämlich ein slawisches Getränk, mhm. das Spiten. Das wird ein bisschen anders hergestellt wie Met. Da machst du tatsächlich, fermentierst du den Honig auch und tust ihn aber dann mit einer anderen Flüssigkeit mischen. Das heißt, es ist kein Honigwein an sich, sondern es ist dann praktisch Wein mit vergärtem Honig. Ah. Also nicht der Honig gärt mit bestimmten Stoffen. Der Honig gärt an sich nicht. Und ich habe die alkoholfreie Version. Das ist praktisch wie ein Kräutertee mit Honig in meinem Rezept beschrieben. Weil gestern war Tag der Fülle. Tag des Leckermäulchen wird es auch genannt. Weil da isst man dann hauptsächlich süße Sachen. Mhm. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt wieder hier einen riesen Tisch anrichte, kommt dieses Rezept rein. Und im Christentum ist es jetzt nämlich die Vorbereitung für die Fastenzeit. Mhm. Und der Glaube allerdings, wegen dem Pfannkuchen, ist älter. Der war nämlich schon vorher da. Der Pfannkuchen ist nämlich, damals hat man den nicht so aufwendig gemacht wie jetzt. Es war einfach nur Mehl und Wasser, das zu einem Pfannkuchen gemacht wurde, weil es sättigte. Es war leicht zu transportieren, weil es sind einfach flache Lappen. Ja. Sie halten eine Weile und man kann sie auch man kann sie als Brotersatz nutzen, man kann sie füllen. Das heißt, sie sind unfassbar universell gewesen. Und der erste hieß, ich bin tatsächlich immer damit aufgewachsen, der erste ist für einen Hund. Ich habe immer gedacht, wenn man den versaut.
Ja, der erste wird nie was.
Das ist jetzt weiß ich aber tatsächlich auch, woher das kommt. Das heißt gar nicht, der erste ist für einen Hund, sondern bei uns hieß es tatsächlich, der erste ist für einen Bär. Es ist nämlich so, dass der Bär als Herr des Waldes eben den Gott der Vegetation darstellt. Ja. Das heißt, der Pfannkuchen, den man macht, symbolisiert die Sonne. Mit seiner Farbe und seiner runden Form. Und der erste, habe ich nämlich dieses Jahr auch in meinem als Insta-Post gehabt, den füllt man nicht. Ich habe den gefüllt dieses Jahr. Man trägt ihn in den Wald und legt ihn auf einen Baumstumpf. Das ist praktisch die erste Opfergabe an den Bären, der im Frühjahr rauskommt. Und wenn er die Opfergabe annimmt, gibt es einen warmen Sommer. Weil dann bleibt der Bär wach.
Jetzt hast du bei uns in der Gegend aber Probleme, wir haben keine Bären mehr.
Ja, aber die Symbolik haben wir trotzdem. Dann, von mir aus sollen es die Waschbären und Wildschweine essen.
Was? Ja, aber ja, wenn ich wollte gerade sagen, wenn dann kein Bär da ist, der ihn fressen kann. dann haben wir ja keinen guten Sommer.
Ja, und das ist das Tolle, da wo ich herkomme, da gab es Bären, viele Bären. Und wenn dann nämlich die Opfergabe, also es heißt auch umgangssprachlich, dass wenn der Bär, der streckt im Frühjahr den Kopf aus der Höhle, wenn es zu kalt ist, zieht er ihn wieder ein und schläft weiter. Das heißt, der Winter bleibt wie so Sturm. Und wenn er rauskommt, dann kommt ein warmer Sommer und das heißt, an Ostern ist dann schon wieder schönes Wetter. Und aus dem Grund hat man dann praktisch die erste Opfergabe dem Bären gewidmet, um ihn rauszulocken. Dann denke ich auch immer, so ein bisschen beschissisch ist ja schon, wenn der jetzt rauskommt, das Ding isst, weil er Hunger hat, aber trotzdem kalt ist, dann haben sie mal ja wieder in einem Dilemma. Aber
das
darum geht es ja gar nicht.
Wie die Maultaschen, die dann bei den, in den Klöstern, ja, wo die eigentlich kein Fleisch essen dürften, dann wurde es halt in Teig verpackt, weil das sieht Gott dann nicht, dass da innen drin Fleisch ist. Es ist Verarsche überall.
Ja, weißt du, wie die bei uns heißen? Die kommen ja hier aus Maulbronn.
Mhm.
Wie die heißen, wenn sie, also der Ursprungsname von denen.
Sagst du mir jetzt.
Herrgottspreisele.
Wie?
Herrgottspreisele. Weil sie damit den Herrgott beschissen haben.
Ja.
Die haben einfach Petersilie und Spinat reingehackt und ja, es ist Gemüse. Da sieht man mal, der heuchelt wird überall.
Ja.
Aber ja, die haben was Tolles damit erfunden. Genau, und da sind wir eben gerade, da bin ich gerade am Festen, sag ich mal. Und ich bin in der Jugend, ist man natürlich immer ein bisschen rebelliert. Da ist man rebelliert, ja, du weißt, was ich meine. Da rebelliert man und da habe ich natürlich gedacht, ja, Hexen hier, Europa sind viel, sag ich mal, traditioneller, weil ich habe immer Wert darauf gelegt, eher nach dem alten Glauben, nach dem alten Prinzip zu gehen. Und habe dann natürlich auch alle Feste, die wir hier so haben, Imbolc, Ostara, alles gelernt. Und damals noch mit der Hinsicht, das sind alles hier deutsche Feste. Ja, in der Zwischenzeit weiß ich, wie deutsch die sind. Aber ich feiere die auch tatsächlich sehr gerne, auch mit deren Bedeutung, weil ich nehme jedes Fest mit, das ich mitnehmen kann, weil ich feste sehr gerne.
Da soll die Feste feiern, wie sie fallen.
Ganz
deswegen
genau.
Teilweise feiere ich sie einmal nach dem festen Datum und dann nochmal nach dem Mond.
Ich auch.
Dann hat man einfach mehr, ja? Man
ganz
kann
genau.
Einfach öfters feiern.
Und ich lasse meistens dann den Altar eben auch so lange dann stehen, weil mein Altar ist ja meistens, ich habe eine Kommode und die ist so 1,50 Meter, glaube ich, lang und 50 oder 60 tief und die dient mir dann immer als Altar. Als Feiertag, als Festtagsaltar. Und die darf dann auch so lange stehen, bis Mond und kalendarisch alles vorbei ist. Und da ist es dann auch tatsächlich cool zu sehen, dass auch die slawischen Feiertage zum Teil sich mit verbinden, weil wir haben an Lita ist bei den Slawen Kupala. So heißt das. Das ist ein Fest, wo man wo die jungen Männer und die jungen Frauen in den Wald sind, um nach der Blüte des Farn zu suchen. Jetzt ist das natürlich so, Farn blüht ja nicht. Farn hat ja Sporen. Außer in dieser einen Nacht, da blüht er. Und wer diese Blüte findet, der erhält das Wissen aller Dinge. Das heißt, das ist so der Stein der Weisen. Und das ist Anita. Also sprich, kalendarisch gesehen ist das
ein Sonnenwende.
Gleich. Genau.
Ja.
Und also die kalendarischen Dinge wie eben Frühjahrs- und Herbsttag- und Nachtgleiche, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, die sind überall gleich.
Eben, die haben einfach immer nur andere Namen.
Ganz genau.
Aber es ist auch, ich hatte auch mal geguckt, so von anderen Kulturen, es sind im Groben, wie wir sie jetzt nach dem keltischen Jahreskreis, auch nach dem Jahreskreis der Hexen feiern. Es ist halt aus allen möglichen Regionen einfach nur zusammengewürfelt, was da jeweils gemacht wurde. Aber ja, ich meine, gerade die Sonnenfeste in dem Sinn, die gibt es weltweit. Wir haben ganze Monumente, die Jahrtausende alt sind, die genau an diesen Tagen einen ganz speziellen Schatten irgendwie werfen, ein ganz besonderes Lichtspiel, weil das halt immer für die Menschheit schon was ganz Besonderes war.
Ja, man hat sich immer recht viel ich sag mal, nach den Gegebenheiten, zwar klar, natürlich den örtlichen Gegebenheiten angepasst, aber manche Dinge sind halt, der Mond war überall, die Sonne war überall und so wurde es auch überall angebetet. Wir haben Dinge, Gottheiten und Rituale, die den Ackerbau vorantreiben, weil das für die Menschen zu der damaligen Zeit essentiell war.
Eben.
Und wir haben die Mittagsfrau zum Beispiel. Das ist bei den Lausitzern, Slawen sehr verbreitet. Die Mittagsfrau ist ein Geist. Es ist jetzt unterschiedlich. Es gibt verschiedene Darstellungen. Zum Teil heißt sie Beregina, zum Teil ist Beregina auch eine Göttin. Jedenfalls die Mittagsfrau ist eine Wesenheit, die auf Feldern auftaucht, und zwar mittags. Also wie der Name schon sagt,
ja.
Im Regelfall von 12 bis 1. Und sie läuft mit ihrer Sichel durchs Feld. Und man sollte gucken, dass man nicht da ist. Und wenn sie einmal scheint, dann musst du sie in ein Gespräch verwickeln und bis 1 zulabern, weil sie dich sonst einfach umbringt. Deswegen musste man von 12 bis 1 Pause machen. Du durftest da nicht arbeiten. Zum einen, natürlich kann man das sich erklären im Sinne von einer mythologischen Gestalt. Man kann das aber auch, ich sag mal, ernüchternder sehen. Und ja, wann ist die Sonne am höchsten? Wann ist die Chance auf einen Sonnenstich am höchsten? Das ist die Mittagszeit, wo die Sonne am höchsten ist. Das bedeutet, da nicht arbeiten. Und da hat man dann dementsprechend eine mythologische Gestalt reingesetzt, die das dann auch vorgibt.
Aber auch wieder spannend,
Und
dass sie eine Sichel dabei hat, weil gleichzeitig haben wir im Sommer ja auch das Schnitterfest.
ganz genau. Aber darauf ist, vermute ich, auch angelehnt. Weil wie wird das Korn geerntet? Ha, mit einer Sichel.
Ja, heute leider nicht mehr überall.
Ja.
Aber früher halt, ja.
Früher. Und solche Dinge sind bei den Slawen einfach schon immer geblieben. Wir haben auch, ich habe was habe ich getragen? Eine Kette mit einer. Das ist auch so ein Ding, das gibt es überall. Es gibt diesen Thors Hammer mit den zwei Wölfen, die den.
Ja.
Genau. Ich fand diese Kette an sich schön. Kann mit Thors Hammer jetzt nicht. Ich kann ihn als Schmuckstück tragen. Für mich ist Thor auch nichts anderes, sag mal, wie Perun im Norden, weil es sind alles die gleichen Götter mit anderen Namen. Aber Perun hat zum Beispiel eine Axt, die er schärft und das sorgt für die Blitze. Und ich habe den um den Hals gehabt, aber die Kette mit den zwei Wölfen. Und dann hat ein Freund gesagt eben, coole Kette. Hast du, ja, danke schön, das ist Peruns Axt. Und dann sagt er mir, ja, das haben ja dann, das haben die Wikinger ja nach Russland dann gebracht. Ich gucke ihn so an und sage, nein. Doch, doch, die Runen und so, das haben die Wikinger gebracht. Sag ich, nein. Ich habe gesagt, diese Symbolik, die ist vor der Christianisierung. Die Christianisierung war 933 nach Christus. Beziehungsweise 33 hat sie begonnen und bis 980 ging die circa. Ab da gilt, dass der orthodoxe Glaube der alten Russ praktisch als geboren. Es war Februar 988 gilt als die Geburtsstunde des orthodoxen Glaubens. Und die Wikinger, die kamen ein paar hundert Jahre später. Das heißt, diese Symbolik, die gab es damals schon. Und das ist vielen einfach nicht bewusst, weil die Wikinger haben nicht alles gestreut. Nur weil die halt überall hin sind, heißt es nicht, dass sie überall schon waren. Die Leute hatten nur vorher einen Glauben.
Wir
und
wissen
so,
auch gar nicht, wo in den meisten Symbolen überhaupt der Ursprung
nee.
ist. Vielleicht kommt das in Wahrheit alles aus Japan.
Irgendwann wird irgendwo eine Höhle entdeckt, wo es genau das geschrieben
weil
wird.
Völkerwanderung gab es einfach schon immer.
Ja.
Und
das stimmt.
Deswegen gibt es ja auch in jeglichen Kulturen Puppenmagie oder Kerzenmagie oder Knotenmagie.
Ja.
Also so diese wirklich alten magischen Sachen gibt es einfach, egal wo man hinguckt, die gibt es. Und es ist einfach unmöglich zu sagen, wo ist
wo
das
her,
von der
genau,
Ursprung, weiß man nicht.
Und da gibt es zwei Sachen, muss ich noch unbedingt loswerden. Es gibt zum einen die Bukowice. Bukwitze, das sind heißt Buchstaben. Und das sind die slawische Form, sage ich mal, der Runen. Also Runen gab es auch. Die haben noch damals eine andere Bedeutung ein bisschen gehabt. Bukwitze, das sind eher so, ich sag mal, modernere Dinge, wobei die auch schon vorneweg 1200, 1300 Jahre alt sind. Und zwar wurden sie von, wie heißt das, geil, von der glagolitischen Schrift, das ist praktisch die Schrift gewesen, die der heilige Kyrill, war es Kyrill, habe ich mir aufgeschrieben? Nee.
Bei Kyrill denke ich immer an den Wirbelsturm.
Ja, der Name war es, aber der Wirbelsturm nicht. Der hat.
Der Wirbelsturm kam ein paar tausend Jahre später.
Ein paar. Der hat die glagolitische Schrift entwickelt, um das Ding zu übersetzen, um die Bibel zu übersetzen. Mhm. Also er ist ein federführender Charakter in dieser Christianisierung gewesen. Und diese Schrift wird auch altslawisch praktisch genannt. Und die Bukwitze, ist eine Mischung zwischen der kyrillischen Schrift und der glagolitischen Schrift. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und hat eben wie die Runen auch, jeder Buchstabe hat seine Bedeutung, bedeutet einmal ein Buchstabe und einmal eine Bedeutung. Da habe ich vor, da lese ich mich selber gerade noch ein. Aber das möchte ich tatsächlich auch irgendwann dann mal posten, weil es unfassbar interessant ist und schon doch ziemlich cool. Und was ich noch...
Es gibt ja auch, in Anführungszeichen, die ungarischen Runen gibt es ja auch noch. Mhm. Wobei ja einfach offiziell ist ja nach Definition ausschließlich das Futhark. Das sind die Runen, alles andere ist Keilschrift. Aber, ja. natürlich sind auch da die, vielleicht nicht unbedingt der Schreibweise ähnlich, ja, aber halt im Großen und Ganzen, ganz plakativ gesagt, sind das alles Runen.
Ja.
Alles Keilschriften.
Ja, tatsächlich. Und so ist es halt. Ja. Aber so ist es überall.
Eben.
Und wo du gerade vorher noch Puppenmagie gesagt hast, was ganz essentiell ist, das ist im Moment, ich habe es nicht schwer, aber was eins der Probleme ist bei meinen Feeds, ist der Konflikt Ukraine und Russland. Es sind beide slawische Gebiete und regelmäßig habe ich unter meinem Post beziehungsweise werde darauf angesprochen, dass ich bitte da Russland rausnehmen soll, dass ich da bitte Ukraine rausnehmen soll, weil das ist ein ukrainischer Brauch, das ist ein russischer Brauch, wo ich denke, Leute, leck mir am Arsch. Oh, Entschuldigung.
Kannst du ruhig sagen. Du wirst nicht wissen, wie oft ich Schimpfworte hier in diesem Podcast verwende.
Wo ich denke, Leute, der slawische Bereich, der hat keine Grenze. Da gibt es kein ab hier. Es gibt natürlich traditionelle Dinge und da kommen wir zum Puppenzauber. Die Motanki, das sind, die kommen aus der Ukraine. Da kommen sie auch traditionell her. Gibt aber in vielen slawischen Gebieten. Und davon habe ich auch schon ein paar Posts gemacht, werde aber da auch nochmal sehr intensiver posten. Das sind Puppen, die werden, ist die erste Tradition, die ich fast kaputt mache, die werden von Frauen hergestellt. Männer dürfen da nicht mitarbeiten. Mhm. Nun bin ich blöderweise halt keine Frau. Das heißt, wenn ich sowas will, muss ich das machen. Und da breche ich schon die Tradition. Aber sie werden nicht mit Scheren gemacht. Mhm. Sie werden nicht mit Nadeln gemacht. Das heißt, da wird nichts genäht, nichts geschnitten, sondern die Stoffe werden alle nur gerissen und gewickelt. Weil jeder Stich und jeder Schnitt zerstört die Intention. Das heißt, du wickelst diese Puppen, die sind hauptsächlich natürlich immer für positive Zwecke gedacht. So gibt es zum Beispiel die Likomanki. Davon habe ich einen Post gemacht, die stehen zufällig sogar neben mir. So sehen die aus. Also,
ja.
Wer die in meinem Feed sehen will, das sind die kleinen Püppchen in dem Kreis. Die erkennt man, wenn man da durchgeht. Da steht jede Puppe für einen Dämonen. Mhm. Das heißt, die werden super schön gemacht und voll sauber gehalten. Und im Winter sollen da, es gibt eben die Likomanki, das sind Dämonen, die werden im Winter auf die Menschheit losgelassen. Und das sind eben Schüttelfrost, Grippe, Atemnot, solche Dinge. Und die werden in der Nähe des Ofens, weil früher war ja der Kamin offen. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, wo die Kälte rein kann, aufgestellt. Und die sollten dann anstatt die Person, sollen sie diese Puppe befallen. Und die werden dann am Ende des Winters verbrannt und werden praktisch so wieder zurück in ihre Herkunft geschickt.
Das ist ganz spannend, weil ich habe jetzt, also wenn dieser Podcast rauskommt, dann das letzte Jahr, also 2023, für mich jetzt gerade dieses Jahr, ist es das erste, wo ich nach das Neujahr in dem Sinne nach dem Chinese New Year mache, weil meine Mentorin da jetzt gerade das gemacht hat und ich dann für mich gemerkt hat, oh, das passt irgendwie viel besser vom Zyklus her mit der Art, wie ich sowieso das Jahr begehe und feiere. Und ich habe bei ihr auch gerade einen Feng Shui-Kurs gemacht, also Feng Shui. Und da gibt es aus einer Himmelsrichtung kommen jedes Jahr, das sind drei böse Geister oder sowas, wo halt alles Pech herkommt. Und da soll man sich am besten drei Figuren, die für Schutz stehen, in diese Himmelsrichtung stellen, damit die nicht mich angreifen, wenn sie kommen, sondern eben in diese Puppen gehen.
Gleiches Prinzip.
Ja.
Und so gibt es dann auch eine, die zum Beispiel, die, wo ich gemacht habe, die wo Ding darstellt, die Morena, die ich dann verbrenne am Sonntag, ist auch eine Likumanka, die wird auch nicht geschnitten, sondern nur gewickelt. Und dann gibt es welche, die haben unterschiedliche Namen. Kornischa zum Beispiel, die wird gefüllt mit Samenkörnern und soll für eine gute Ernte sorgen. Das heißt, die wird.
Das machen wir auch mit den Bridey-Puppen, zumindest wenn sie genäht werden. Ich bin immer zu faul, die zu nähen, deswegen mache ich immer Strohpuppen. Aber ja, die werden eigentlich dann mit Blumensamen. Und dann eigentlich auch nicht verbrannt, sondern im Idealfall in der Erde begraben, damit und dann danach wieder was wächst.
Bei uns wird das so gemacht, es wird die erste Ernte, die du machst, dann nimmst du praktisch die Samenkörner, die in diese Puppe kommen. Die steht dann ja praktisch bis zum nächsten Jahr. Und aus dieser Puppe, diese Samen, benutzt du auch als erstes zum Neuaussehen. Und oder es gibt eine Jinka in Nochka, das sind zwei Puppen, die sind in einem, das heißt, die werden so gewickelt, dass sie auf einer Seite ein schwarzes Gesicht hat und auf der anderen ein weißes Gesicht. Und die wird gedreht. Die eine wird abends praktisch gedreht als zum Schutz des Hauses und morgens wird sie dann umgedreht, dass die Helle dann praktisch in den Raum guckt zum Schutz des Tages. Und solche Puppenzauber sind mega toll und auch sehr stark verankert in der ukrainischen Geschichte. Aber wenn ich da dann drauf schreibe, russische Tradition, habe ich tatsächlich schon ein oder andere Kommentare dazu gekriegt, dass ich das bitte richtig stellen sollte.
Ja, es ist ganz allgemein ja auch ganz vielen heutzutage einfach nicht mehr bewusst, dass halt diese alten Traditionen einfach nicht auf die jetzt heute gezogenen Grenzen, ich meine, wenn wir uns Afrika angucken, die wurden mit dem Lineal gezogen, die Grenzen.
Ja.
Damals. Bei uns ist es dann noch ein bisschen eher mal hier ein Fluss, da ein Gebirge. Aber das war halt den ursprünglichen Stämmen, die da gewohnt haben, die hatten das nicht. Die haben halt, okay, bis hierhin ist unser Kreis, bis dahin ist der. Und die wurden dann irgendwann zusammengemischt.
Ja. Aber so ist, manche Leute brauchen Grenzen, sagen wir es mal so. Und die werden sich diese Grenzen auch nehmen. Und wenn du 10-mal sagst, du kannst das mischen, weil es ist der gleiche Weg. Manche brauchen trotzdem ihren Mittelstreifen, sage ich mal. Und da kann man dann noch dementsprechend schön drumherum labern. Es wird nicht funktionieren.
Das ist schön, du kannst es machen, wie du willst, aber lass es mich dann doch bitte auch so mich in meiner Freiheit ausleben. Weil im Endeffekt ist es ja nicht so, dass man damit irgendwem wirklich schadet in dem Moment.
Nein, gar nicht. Und es ist ja tatsächlich, gerade ich habe die Masselnitzer, da habe ich eine, die ist mega nett, aber jedes Mal, wenn sie mich anschreibt, haben wir als allererstes, was bedrückt dich? Im Prinzip die Frage, weil sie hat auf meine Pfannkuchen, die ich am Montag geschickt habe, ein trauriges Smiley mir geschickt. Und dann habe ich gefragt, was ist das Problem? Habe ich dich damit irgendwie getriggert? Dann sagt sie, nee, aber ich seh, dass für dich die slawischen Bräuche immer nur also mit den russischen Traditionen verbunden sind. Da habe ich geschrieben, ich bin da aufgewachsen.
Ja.
Sie haben gesagt, und wenn du mein Feed folgen würdest, dann würdest du auch sehen, ich habe auch die Baba Marta, das ist eine bulgarische Tradition, da drin also beschrieben. Ich habe viele Traditionen, die nicht explizit russisch sind, sondern halt auch aus anderen Bereichen sind, aus dem Slawischen. Einfach damit ich eine breite Masse anspreche und auch viel von den Glaubensrichtungen erklären kann. Da legt sie legt zum Beispiel jetzt ganz starken Wert drauf, dass ich es nicht Maslenitsa nenne, sondern Masljana, weil das ist die ukrainische Form von diesem Fest. Und meiner Meinung nach, ich kann es auch anders nennen, das Fest ist nichtsdestotrotz nicht also urukrainisch oder urpolnisch oder urrussisch. Das gibt's nicht.
Nee, aber es ist einfach die Art, wie du es gelernt hast.
Genau. Und da bin ich dann jetzt dementsprechend halt, sag mal, vorsichtig ist jetzt das falsche Wort, aber ich überlege zweimal, ob ich etwas explizit nach irgendwas benenne oder nicht, weil es ist mir echt nicht wert, darüber eine Diskussion führen zu müssen. Ich bin froh, wenn ich Leute, die es gar nicht kennen, damit vertraut machen kann. Das war's.
Eben. Warten, wir haben massig überzogen mit unserer Zeit. Ich mache jetzt einen Zweiteiler draus. Weil ich glaube wirklich, das ist ansonsten eine Länge, die, egal wie spannend ich dieses Gespräch jetzt hier gefunden habe, ich glaube, die wenigsten hören sich das bis zum Ende an.
Ja, ich tendiere dazu, sehr lange zu reden.
Finde ich großartig. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und du wirst lachen, aber ich habe einen Teil der Sachen, die ich aufgeschrieben habe, noch nicht mal angefangen zu erklären.
Okay, wenn du willst, machen wir zwar noch einen neuen Termin aus, dann gibt es hier auch noch Teil 3 und wahrscheinlich sogar Teil 4 von Slawischer Magie.
Und wir können uns ja dann festlegen auf irgendwas bestimmt, auf einen bestimmten Bereich, und den greife ich dann auf. Also gerade Rituale oder Wesenheiten.
Den musst du festlegen, weil ich halt keine Ahnung habe, was es dann sonst noch alles gibt.
Das schauen wir mal, da suche ich weiter.
Wir können auch einfach wirklich dann den ganzen Rest machen und ich schneide dann wieder irgendwo in der Mitte, wenn das wieder so lange dauert.
Ach ja, das kriegen wir hin. Es hat mich tierisch gefreut. Also,
ja, mich
auch.
Es hat
echt Spaß gemacht. Ich liebe es, wenn ich darüber reden kann und wenn jemand zuhört.
Das merkt man. Und ich bin immer wahnsinnig happy, wenn ich wirklich neue Sachen lernen kann. Und gerade also Volksmagie, ich interessiere mich wahnsinnig dafür. Aber halt gerade so bei deutscher Volksmagie ist es das Problem, du kriegst da auch keine Bücher von, die wenigsten machen es, können es.
Ja.
Und das, was ich lediglich weiß, ist, es gibt ein amerikanisches Buch, Pennsylvanian Folk Magic. Mhm. Das sind nämlich die deutschen Auswanderer.
Ja, die das noch weiter beibehalten haben.
Genau. Also es ist auch eins der Bücher auf meiner Wunschliste, so nach dem Motto, damit ich von meinem Volk, in dem Sinn die alte Volksmagie lernen kann, muss ich mir ein amerikanisches Buch holen.
Ja,
ich meine, nee, es ist eigentlich es ist echt sehr komisch eigentlich und sehr ironisch.
Das ist tatsächlich, aber das ist überall so. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Dass diejenigen, die eben vor Ort sind, betreiben es meistens nicht so wie die weg sind, weil die haben den Glauben damals halt mitgenommen nach Amerika. Und das heißt, da findet man tatsächlich noch den Ursprung. Ja, ich habe einen Podcast, ich glaube, das ist gar nicht so lange her bei dir, mit der Roma-Magie.
Ja, genau, mit Emilia.
Ich konnte mich so oft identifizieren mit ihren Bräuchen, weil das kommt ja alles auch aus dem gleichen Eck.
Ja.
Weil die Roma-Magie, die ist unfassbar slawisch angehaucht und andersrum genauso. Und da habe ich auch gedacht, es ist unfassbar, wie viel sich da widerspiegelt.
Ja, und ich habe da auch schon ganz, wo ich dann im Moment, das kenne ich bei uns aus meinen Traditionen, nicht Magie, sondern Tradition und bei dir jetzt auch. Und so sehr, es ist im Endeffekt alles das Gleiche. Ja. Halt nur kleine regionale Unterschiede, ein bisschen anders, aber.
Das stimmt.
Das ist es. Ja, dann.
Dann machen wir auf alle Fälle noch einen Teil und dann.
Unbedingt.
Versuche ich mich mal auf irgendwas festzulegen, dass man das dann vielleicht sogar so benennen kann.
Ach was, ich benenne die jetzt ganz, ganz kreativ los Slawische Magie 1 und 2 und wenn dann die anderen kommen, 3 und 4.
So habe ich
Da habe ich eine ganz niedrige Schmerzgrenze bei sowas.
Ich bin nicht ganz selten live auf Insta, meistens, wenn ich irgendwas verlose. Und dann sage ich auch mal, heute halte ich mich kurz und dann sind es auch 1,5 Stunden und ich labere dann echt mit mir selber. Also da habe ich ja nicht mal ein paar Gesprächspartner.
Das ist cool. Allein bei Insta weiß ich ganz oft nicht so, wenn dann keiner dabei ist, wo dann ab und zu Fragen scheinen, denke ich, okay, das habe ich jetzt aber schon 1,000 Mal erzählt und das habe ich 1,000 Mal erzählt. Was kann ich denn noch erzählen?
Ja, aber da siehst du, ich bin einer, der sich dann tatsächlich verfährt in einzelnen Dingen und gerade der Domowoi, über den Domowoi kann ich allein schon 4 Stunden reden. Ich könnte die Geschichte erzählen, die habe ich glaube dieses Jahr tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe Handschuhe an seinem Altar hängen. Warum ich die Handschuhe da hängen habe?
Okay, kannst du das noch gerade spoilern? Warum hast du Handschuhe da
hängen? Das ist noch ganz, ganz schnell erklärt tatsächlich.
Schnell, noch wenn mal du eine Stunde, ja.
Nicht ganz. 20 Minuten, nein. Okay. Wenn du umziehst, du hast ja eine Verbindung zu deinem Hausgeist. Und du kannst ihn mitnehmen, wenn du umziehst. Und dann hast du nämlich, wenn alles ausgeräumt ist, legst du eine Sache, also eine Schachtel oder sonst was hin, wo dann der Geist reingehen kann. Du ihn praktisch freistellst, ich ziehe um. Wenn du mit mir gehen möchtest, darfst du das als Transportmittel im Prinzip benutzen. Das ist auch ein einfacher Spruch, der heißt Domowoi, Domowoi, Ujujai, Ujisam Neu. Das heißt, Domowoi, Domowoi, ich fahre weg, komm mit mir. Und meine Mama hat den in diese Handschuhe gepackt. Sie hat praktisch diese Handschuhe zu Hause noch liegen lassen für ein paar Stunden und hat eben gesagt, ja, hier, wenn du willst. Und den hat sie dann mit nach Deutschland genommen. Und die Handschuhe habe ich jetzt dann mal bei meinem Domowoi hängen. Genau, solche Sachen. Also ich kann über alles Mögliche sehr, sehr lange reden.
Cool. Sehr cool. Wir machen definitiv einen neuen Termin aus.
Machen wir.
Gut, und dann verabschiede ich mich schon mal von dir. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung und bis bald.
Mach's gut. Okay, das war Teil 2 der slawischen Volksmagie mit Viktor. Und wie gesagt, also nächste Woche gibt es ein, nicht nächste Woche, in der nächsten Folge in 2 Wochen gibt es ein anderes Thema. Da habe ich auch einen wunderbaren Gast bei mir. Und danach geht es dann aber weiter mit dem Thema slawische Magie. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel gelernt, hattet ja genauso viel Spaß einfach bei diesem Gespräch zuzuhören, wie ich es hatte, es zu führen. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, sei geweiht.